sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Jetzt müssen deine Ideen nicht länger warten, denn jetzt können sie zum Leben erweckt werden. Dell Technologies verschiebt die Grenzen des Möglichen und erschafft neue Technologie, die deine Ideen voranbringt. Besuche dell.de und erfahre, wie du mit uns deine Ideen jetzt in die Tat umsetzen kannst. Welcome to now.
Herzlich willkommen zur 96. Folge von Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern habe den lieben Wulf mit dabei.
Hallo.
Und wir haben wieder ein gemischtes Programm. Und dieses Mal tauschen wir ein bisschen durch. Wir haben ja sonst immer recht viel über die USL Championship gesprochen, dafür die League One ein bisschen vernachlässigt, weil dort die Spiele immer eher wenig interessante Ergebnisse gebracht haben. Aber die letzten zwei Wochen waren sehr spannend in der USL League One. Deswegen setzen wir darauf heute einen Schwerpunkt. Klar, ein Spiel aus der USL Championship gibt es trotzdem. Und wie immer gibt es natürlich auch noch ein paar Nachrichten oder Diskussionsthemen, die so in den letzten zwei Wochen angefallen sind. Und wir fangen mal mit der entspannteren Nachricht, würde ich sagen, an. Es gab ein Branding, was bekannt gegeben wurde, nämlich für Westchester. Willst du mal sagen, was wir jetzt nun wissen?
Ehrlich zu sein, eigentlich auch nicht viel, weil das Logo gibt nicht viel her, denn der Westchester SC heißt genau so, Westchester Soccer Club. Man hat ein rundes, blaues Logo mit ja gelb-orangener Schrift. In der Mitte hat man ein ja schön zurechtgepicktes W. Oben im Halbkreis steht Westchester, unten im Halbkreis steht Soccer Club und in den Lücken steht ja New York und das Gründungsjahr. Ich bin ehrlich, ich finde es stinklangweilig. Also zum einen, die Farbkombi gelb-blau oder orange-blau ist jetzt auch nicht so selten. Und Westchester SC, wow, das ist kreativ, toll. Seufz.
Ja, Punkt. Kann man nicht mehr zu sagen. Außer weinen. Okay, machen wir schnell weiter. Das verträgt man sonst nicht. Dann wir hatten vor kurzem das Hartford Derby. Das Derby war logischerweise Hartford gegen Rhode Island, die ja Nachbarbundesstaaten sind. Das Ergebnis war, surprise, surprise, bei Rhode Island ein Unentschieden gewesen. Also nicht der Rede wert. Allerdings gab es auch da eine Kleinigkeit, die danach ein wenig durchs Internet schwirrte. Was ging denn da so durchs Internet?
Einer der Kommentatoren vom Spiel hat einen Satz rausgehauen oder sogar zwei Sätze rausgehauen, die dann doch für einiges an Verwirrung und auch ein wenig Ekel gesorgt haben. Nachdem das Spiel offiziell quasi gerade beendet wurde und eben die Kommentatoren noch ja ein bisschen miteinander quatschen, um quasi auch dann auf die Pause überzuleiten, sagte einer der beiden Kommentatoren zum Ergebnis natürlich: Unentschieden. Das ist so, als würde man seine eigene Schwester küssen. Kunstpause. Jetzt ist nur die Frage, wer die hübschere Schwester hat. Zitat Ende. Er hat diesen Satz halt nicht irgendwie schüchtern vorgetragen, so nach dem Motto, das weiß er selber nicht, was hat er gerade gesagt. Oder ihm ist es quasi durch Zufall so mitten gerade eingefallen, er hat quasi irgendeinen Spruch verkackt. So, als würde ich jetzt sagen, das ist nicht das Grüne vom Ei, obwohl es das Gelbe heißen muss, sondern er hat das mit dem vollsten Brustton der Überzeugung gesagt. Und er glaube ich schon, dass er das schon spätestens zur Halbzeit schon so im Kopf hatte. Und ich zitiere es nochmal gerne, ne? Spielstand 1-1, Ende. Er, unentschieden hier im Route 6 Derby. Das ist so, als würde man seine eigene Schwester küssen. Kunstpause. Jetzt ist nur die Frage, wer die hübschere Schwester hat.
Was waren die Reaktionen darauf?
Belustigung bis milder Schock, was ich so in den sozialen Medien bis etwa in den Podcast-Regionen der USL gehört habe. Und es gibt jetzt schon Witzeleien von den Rhode Island-Fans. Das Derby in Zukunft, wenn es weiter unentschieden ausgeht, Kiss My Sister Derby zu nennen.
Ich finde, wir haben damit jetzt einen Titel für diese Folge.
Das Kiss My Sister Derby?
Ja.
Er hat sich, glaube ich, nicht bisher groß dazu geäußert, der Kommentator. Ich finde es auch ein bisschen kurios. Und ja, ich sag mal so, es gibt ja Gerüchte über, nennen wir mal, infamiliäre Verwandtschaften und Liebeleien in den USA. Was betrifft dann eher die Südstaaten?
Ja, ich wollte sagen, ist doch eigentlich...
Ich hätte jetzt nicht an ein gut betuchtes Connecticut-Kettchen gedacht, aber anscheinend scheint man doch Interesse an den eigenen Schwestern zu haben. Und ich frage mich ja, liebe Anne, wirst du jetzt das Stadion von Hartford noch weiter besuchen wollen oder... Hast du jetzt Angst, wenn das nächste Mal irgendwo unentschieden ausgeht, dass du über kurz vorher abhauen musst?
Na gut, dann müsste ja meine Schwester dafür mit ins Stadion kommen. Die Sorge muss ich jetzt nicht so sehr haben, von daher kann ich da noch ganz beruhigt ins Stadion gehen.
Ja, was hältst du vom Satz? So mal so ganz unter uns gefragt.
Unter uns zwei Klosterschwestern? Der ist natürlich Quatsch, ehrlich gesagt auch nicht besonders witzig, sondern eher verwirrend. Man sitzt dann da und weiß gar nicht, ob man das jetzt richtig verstanden hat, weil das in dem Zusammenhang auch gar keinen Sinn ergibt. Also der Vergleich passt halt irgendwie auch überhaupt nicht. Ja, also vielleicht wollte er da witzig sein, war es aber nicht, hat es irgendwie einen komischen Humor. Vielleicht ist er ja aus den Südstaaten. Wir wissen es nicht.
Ich sag mal so, es wäre, glaube ich, weniger schlimm oder weird gewesen, wenn er das ganze Thema nach dem ersten Satz beendet hätte. Aber dann noch nach der Kunstpause zu sagen, jetzt fragen wir uns, wer die hübschere Schwester hat, hat es dann doch nochmal ein bisschen verschärft.
Ja.
Aber ja, das ging auf jeden Fall ein bisschen rum nach dem Derby zwischen Rhode Island und Hartford, das noch gar keinen offiziellen Namen hat. Es gibt diverse inoffiziellen wie El Clamico, also quasi ne, das Muschel-Derby, das ist, glaube ich, das Route 6-Derby, haben die Kommentatoren jetzt rausgehauen. Das Kiss My Sister Derby, hoffentlich wird es nicht werden.
Tja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Da wir aber schon in Connecticut sind, bleiben wir in Connecticut. Und wir gehen mal zu einem Team, was bereits angekündigt ist, was bereits kommen wird, allerdings nicht in der USL, sondern in der MLS Next Pro. Ja, ich spreche von Connecticut United, die ihren Spielort, ihren Standort dann, wenn sie starten, in Bridgeport haben werden. Dort planen sie ein Stadion mit 10.000 Sitzen zu bauen, direkt am Wasser, mit einer Wasserfront sogar. Und die Entwürfe vom Stadion sind ziemlich cool, sind aber auch schon länger bekannt. Ich glaube, wir hatten auch sogar schon mal darüber gesprochen. Und auch, dass sie in der MLS Next Pro spielen, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Um dort spielen zu dürfen, hat der Owner $1 Million bezahlt, was noch verhältnismäßig wenig ist, wenn man sich ansieht, was man beispielsweise in der MLS zahlt. Allerdings kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Interview, was er vor einiger Zeit gegeben hat. Der Besitzer ist Laisley Svensson und er äußerte sich interessant, sagen wir es mal so, weil... er meinte, dass für ihn die USL nicht relevant war, beziehungsweise für ihn in dem Sinne ja keinen Sinn ergeben hätte, dort zu spielen. Er möchte nämlich unbedingt irgendwann mit einem Team in der MLS spielen. Und um irgendwann in der MLS spielen zu können, ergibt es für ihn selbst in seiner Rechnung keinen Sinn, dass er in einer niedrigeren Liga anfängt. Also noch kleinere Ligen wären für ihn gar nicht in Frage gekommen. Und USL, darüber scheint er zumindest nachgedacht zu haben. Und er äußerte sich auch in dem Interview darüber, dass quasi die Startgebühr, dass er ein Team dort anmelden kann, jetzt nicht so hoch war. Also das hätte er sich leisten können. Daran hat es jetzt nicht gescheitert. Aber es scheiterte dann in dem Sinne, dass er eben nicht dass für ihn die USL eben nicht bedeutungswirksam genug ist, um sich dort an den Start zu bringen. Interessant zu ihm ist, er ist quasi, sagt man zumindest, ein Selfmade-Millionär. Es gibt so eine Story um ihn, dass er ursprünglich mal gestartet hätte mit $9. Mittlerweile ist er halt Millionär. Und ich glaube, Aktuell hat er 9 Millionen Dollar oder so. Ich bin nicht ganz sicher, aber so in dem Umkreis könnte es sein. Und ja, scheint deswegen natürlich irgendwie auch viel auf Finanzen mitzuachten, was ja an sich auch richtig ist, wenn man ein Geschäftsmann ist. Und er selbst plant jetzt demnächst eine Organisation zu gründen, mit der sie dann irgendwann ein Team in die MLS bringen können. Wie gesagt, er ist jetzt in die MLS Next Pro mit 1 Million Dollar gekommen. Für die MLS muss er, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr sparen, weil da ist es ja erheblich teurer. Interessant ist er allerdings auch noch in dem Interview gewesen, dass er sich über Auf- und Abstieg äußerte. Und darüber können wir dann gleich wieder diskutieren, weil er da interessante Aussagen gemacht hat. Beispielsweise, dass das zwar Auf- und Abstieg für die Fans interessant zu sein mag, allerdings war auch seine Aussage, dass die eine Hälfte gar nicht weiß, was Auf- und Abstieg ist und die andere Hälfte sich im Grunde dafür gar nicht interessiert. Und dementsprechend Auf- und Abstieg da gar keine Relevanz hat für die beispielsweise MLS-Fans. Außerdem äußerte er sich auch noch dazu, dass für die Millionäre sozusagen, die in die Liga investieren, gerade ein Abstieg natürlich alles andere als sinnvoll ist, weil logischerweise du investierst mehrere Millionen Dollar, um in der höchsten Liga zu spielen und dann steigt dein Team ab. So würde es natürlich nicht funktionieren. Den Aspekt kann ich nachvollziehen, aber du kannst ja gerne mal sagen, was denkst du zu seinen Äußerungen über den Auf- und Abstieg, seine Sicht auf die Fans darauf?
Also zum Ersten muss ich zugeben, dass ich die Grundidee, den Schritt über die Next Pro in die MLS durchaus nachvollziehen kann. Denn das letzte wirkliche USL-Team, was hoch befördert worden ist, war ja Nashville. Nashville und Orlando, die restlichen Teams sind an der USL gestorben, um als Phoenix-Club in der MLS neu zu entstehen. War wirklich quasi sportlich, im Anführungszeichen, aufgestiegen, waren ja zuletzt Cincy und Nashville und das ist schon ein paar Jahre her. Dass du quasi dann aus der Next Pro vielleicht leichter hochkommst, weil du die Kontakte geknüpft hast, verstehe ich. Sportlich ist die Qualität natürlich eine ganz andere und keine bessere da unten. Zur eigentlichen Frage, schwierig. Also es gibt immer noch genügend Amerikaner, die mit Fußball nicht mehr anfangen können oder die nicht mal wirklich wissen, dass es die MLS gibt, geschweige denn sie verfolgen. Und daher ist es nicht ganz, also quasi wegzudenken, zu sagen, dass es nicht zwingend jeder kennt oder jeder sich dafür interessiert. Aber die, so kriege ich es zumindest mit, die wirklich auch mit dem Fußball was am Hut haben, und die meisten Amis verfolgen ja auch europäische Ligen, vor allem die Premier League, die sind schon Fans vom Auf- und Abstieg. Die sind der Meinung, dass es A, eine gute Idee ist, B, dass es Spannung bringen würde, allein für diverse schlechte MLS-Teams endlich mal aus dem Quark zu kommen und nicht einfach eine Daseinsberechtigung zu haben. Klammer auf, ja, ich rede von euch, Colorado Rapids, Klammer zu. Aber natürlich verstehe ich halt auch den Geldaspekt. Also, dass man sagt, ne, jemand, der 500 Millionen für eine Lizenzgebühr bezahlt hat, der will nicht plötzlich Zweitliga-Fußball spielen müssen. Deswegen hapert es ja auch noch bei der USL, den Auf- und Abstieg innerhalb der Liga doch schon einzuführen, weil da eben noch finanzielle Dinge zu klären sind. Rein sportlich würde es halt nur besser machen. Also ich glaube, die MLS ist mit Australien eine der wenigen ersten großen Ligen oder größeren ersten Ligen, wo es keinen sportlichen Auf- und Abstieg gibt. Bei den Mexikanern hängt das ja gerade so ein bisschen in der Schwebe, weil die ja die Relegation erst mal aufgehoben haben. Ich meine, du bist ja nur in der MLS, weil du dir ein Ticket leisten konntest und nicht, weil du wirklich erstklassigen Fußball spielst. Um es kurz zu machen, ich finde, die Frage ist bewusst provokativ von ihm gewählt, aber ist halt nicht ganz einfach zu beantworten, weil, wie gesagt, Fußball ist immer noch nicht Nummer 1 Sportart. Es dürfte immer noch genügend geben, die von der MLS nichts gehört haben oder kein Interesse haben. Aber die vor allem auch europäischen Fußball verfolgen, das dürften dann schon die meisten Fußballfans dort sein, kriegen Auf- und Abstieg mit. Und da habe ich bisher wenig Kritik von den Seiten gehört. Ja, würde ich sagen, er sagt das, was zu erwarten war, aus Sicht eines Owners und aus Sicht der MLS, weil die natürlich auf Teufel komm raus nicht will, dass irgendein Team sportlich in die Liga kommt, ohne vorher erstmal Millionen und Milliarden dafür zu bezahlen.
Seine Aussage hatte sich ja interessanterweise vor allem auf MLS oder auf Fußballfans bezogen. Also diejenigen, die gar nichts mit Fußball am Hut haben, sind damit ja noch nicht mal unbedingt gemeint, weil du könntest wahrscheinlich auch in Deutschland Menschen fragen, die gar nichts mit Fußball am Hut haben, was Auf- und Abstieg ist, sie wüssten es wahrscheinlich nicht mal. Von daher ist das ja auch okay dann. Aber ja, sein Bezug war schon auch auf die, ja, Fußballfans. Und deswegen finde ich die Aussage da schon ein bisschen sehr gewagt, weil auch ich den Eindruck habe, dass ziemlich viele durchaus interessiert am Auf- und Abstieg sind, aber es natürlich gerade im MLS-Komplex oder im US-Fußball-Komplex viel zu schwierig wäre, da einfach einen Auf- und Abstieg zu installieren, während das ja Teams sind, die in der Regel jemanden gehören oder wo halt jemand, wie du es schon sagtest, mehrere Millionen Dollar in einem dreistelligen Bereich gezahlt haben, um dort die Lizenz zu bekommen, um dort spielen zu dürfen. Das ja, macht es natürlich schwierig. Und ansonsten, ob er es dann wirklich von der MLS Next Pro mit einem Team in die MLS schaffen wird, weiß ich nicht. Also klar, vielleicht knüpft er da den einen oder anderen Kontakt, aber wie viel er sich dann oder wie viel sich dann am Ende daraus versprochen werden kann, werden wir sehen. Übrigens ein interessanter Punkt auch noch. Der Club heißt ja Connecticut United. Und er meinte, wurde offensichtlich in diesem Interview auch gefragt, wie er damit umgeht, dass es Kritik am Namen gibt. Seine Aussage war, dass die Kritik nur in Connecticut ist und auch nur aus Hartford käme, beziehungsweise nur von Hartford-Fans käme. Gut, ich bin irgendwie Hartford-Fan, aber come on, Connecticut United? Was ist das für ein Name? Was sagst du zu dem Namen?
Dasselbe, wie ich schon beim ersten Mal gesagt habe, als der Name rausgekommen ist. Stinkt langweilig und typisch MLS. Also ich habe ja schon vor Jahren, als ich die MLS noch verfolgt habe, einen Gag gemacht, dass Don Garber allen neuen Teambesitzern noch so einen Ausfüllzettel hinlegt, wo man quasi noch ankreuzen muss. Man hat so eine gestrichelte Linie, wo man den Namen der Stadt eingeben muss und hat dann so vier Sachen zur Auswahl. FC, SC, Athletic oder United. Irgendwas davon wird schon werden.
Na, Athletic ja nicht mal, oder? City fehlt.
Dann eben City statt Athletic, also geht auch. Also ne, was sind die Standardnamen? St. Louis City SC, New York City FC, Connecticut United, Minnesota United, FC, SC, ist halt alles das beliebig, langweilig. Entwundert mich halt nicht. Passt zu MLS wie die Faust aufs Auge, aber um ganz ehrlich zu sein, Hartford Athletic hat jetzt auch nicht den kreativeren Namen.
Ja gut, aber Hartford Athletic finde ich jetzt schon erheblich besser als SC, FC, City oder United.
Das stimmt, aber mein Rest ist nicht eiskalt keines der Teams mit den kreativsten Namen der Welt.
Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal aus Connecticut, gehen in eine kurze Pause und dann springen wir mal ins Spielvergnügen. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Jetzt müssen deine Ideen nicht länger warten, denn jetzt können sie zum Leben erweckt werden. Dell Technologies verschiebt die Grenzen des Möglichen und erschafft neue Technologie, die deine Ideen voranbringt. Besuche dell.de und erfahre, wie du mit uns deine Ideen jetzt in die Tat umsetzen kannst. Welcome to now.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und nachdem wir jetzt ganz tief an der Ostküste in Connecticut waren, springen wir jetzt mal lieber rüber auf die Westküste, an die Westküste und schauen uns da mal eine Partie an aus der USL Championship, die überraschend geendet hat oder zumindest mit ordentlich viel Toren, wenn man sich ansieht, dass in den letzten zwei Wochen in der USL sehr viele Ergebnisse mit 1-1 oder 1-0 entstanden sind, gab es da noch eine Partie, die erheblich mehr Tore brachte. nämlich Orange County gegen Detroit. Detroit aus dem, Norden, Nordosten, ab in den warmen Westen, mussten sich also dem sonnigen Start stellen. Was war so deine Vermutung vor der Partie? Wen hättest du da als Favoriten gewählt?
Eigentlich gar keinen, weil beide hatten durchaus ein paar gute Spiele zum Start. Detroit hat ja, glaube ich, auch irgendwie 4 Siege am Stück geholt und dann dachten alle, wow, das wird jetzt deren Jahr. Aber beide Teams stecken aktuell in so einer ziemlichen Meh-Phase fest. Also von heute, Stand heute am 13. Juni, hat Detroit ein Spiel aus den letzten 5 Spielen gewonnen und Orange County hat auch ein Spiel aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Und dementsprechend waren auch meine Erwartungen so ungefähr vor dem Spiel. Entweder ein 2-2 oder höchstwahrscheinlich, ja, das Team mit den meisten Toren setzt sich durch. Dass ich jetzt nicht spoilern kann, weil sonst werde ich gehauen.
Das Team mit den meisten Toren setzt sich durch, ist auch eine schöne These. Sehr gewagt. Gehen wir mal in die Partie. Es dauerte nur 19 Minuten, bis das erste Tor fiel. Und das war ein Tor für die Gäste. Und in dem Fall war es tatsächlich ziemlich schön gemacht, quasi lehrbuchartig. Es gab einen Freistoß. Der war weit außerhalb vom Strafraum, an der rechten Spielfeldgrenze. Und logischerweise, den verwandelt man nicht direkt, aber man hat sich für die saubere Variante entschieden, ihn hoch in den Strafraum zu schießen. Und dort wartete Stephen Carrers, der den Ball letztendlich annahm und das Tor machte. So sieht man es im Lehrbuch, würde ich behaupten.
Ja, klassische Szene, würde ich sagen. Flanke, Kopfball drin. Das übt man schon früh mit dem Pendel oder hat es früher mit dem Pendel geübt. Ich muss ja sagen, dass danach irgendwie sehr viele Szenen, wenn denn aufs Tor ging, irgendwie nicht wirklich mit Schmackes geschossen worden sind, sondern immer so direkt auf den Keeper. Guck mal, ein Schüsschen direkt auf die Brusthöhe. Ja, da kann der Keeper jetzt entspannt den Ball aufheben. Und es dauerte dann bis kurz vor der Halbzeitpause, bis dann das nächste Tor fiel, falls du da noch nichts Spannenderes vorher hattest. Es gab einen langen Ball in Richtung Strafraum der Jungs von Detroit. Amang kriegt den Ball und lupft ihn über den herausspringenden Steinwasher drüber. So dass der Ball ja doch sehr schön aussah, wie er über den Keeper segelt und zum Ausgleich reingeht ins Tor. Ich muss sagen, ich fand Orange County bis dato auch ein bisschen das stärkere Team. Aber das Tor war wirklich eine schöne Konterattacke. Also langer Ball nach vorne, dann richtig geschaltet. Keeper muss rauskommen, kann nicht viel machen. Tor und damit der Ausgleich.
In der Halbzeitpause hatten dementsprechend beide Teams bei diesem Stand die Möglichkeit, nochmal kurz zu regenerieren, sich nochmal kurz zu besprechen, die Taktik zu überlegen, vielleicht den einen oder anderen kleinen Trick zu überlegen, wie man den Ball ins Tor bekommt. Und so könnte man es auch fast über das 2-1 von Orange County sagen, das in der 57. Minute fiel. Und in dem Fall, also ich weiß gar nicht, wie sie sich da so gut abgestimmt haben. Vielleicht haben sie es auch gerufen und man hört es einfach nicht im Stream. Allerdings, der Ball wird flach in den Strafraum von Detroit gepasst und zwei Spieler von Orange County lassen diesen Ball einfach durchgehen, damit er weiter nach hinten rollt und letztendlich Kyle Scott, der noch angelaufen kommt sogar und noch gar nicht dasteht, mit Schwung dementsprechend den Ball mitnehmen und aufs Tor schießen kann und damit sie in Führung gehen.
Diesmal dauerte es keine 20 Minuten, bis die Jungs aus dem wunderschönen Städtchen Detroit zum Ausgleich kamen. Diesmal waren es nämlich nur 10 Minuten. Auch hier gibt es jetzt nicht so viel Spektakuläres zu erklären. Es war ein Foul-Elfmeter, der dann ja direkt verwandelt worden ist. Shuttler kam zwar noch dran, konnte den Ball aber nicht klären und damit das 2-2 für Detroit und mal wieder ja alles auf Null gesetzt.
Ja, der Foul-Elfmeter war ehrlich gesagt auch ein bisschen merkwürdig. Also da wurde gehalten, das war eindeutig erkennbar. Das konnte sogar der Schiedsrichter sehen. Weiß nicht, also ein bisschen dumm gemacht. Wir sind also bei einem Unentschieden aktuell. beide Teams wollen im Idealfall natürlich die 3 Punkte mitnehmen. Also werfen sie alles ins Spiel, um diese 3 Punkte noch mitzunehmen. Und letztendlich fällt dann die Entscheidung in der 78. Minute. Und ich finde, die ist ganz nett gemacht. Und der entscheidende Spieler ist wieder Amang, der nämlich einen kurzen Pass innerhalb vom Strafraum auf Bryce Jefferson passt und der frei genug ist und Platz genug hat, den Ball dann einfach ins Tor zu senken. Von Amang fand ich, war das ziemlich gut gemacht, ziemlich gut gesehen, dass sein Mitspieler da so frei steht und in dem Fall die Führung, was am Ende auch den Sieg bedeutete mit 3:2.
Ja, weil aus sie merkt man halt so ein bisschen das Problem, sie haben keinen Spieler, der mal eben Milan Iloski ersetzen kann. Das war ja deren Topstürmer, der jetzt ja in Dänemark spielt. Und stattdessen bleiben sie bei ihrer alten Masche, eben junge Talente zu verpflichten, sei es aus der eigenen Akademie oder eben aus anderen Clubs für die eigene Akademie. Und das ist Bryce Jamison so als Beispiel. Junger Stürmer, wurde gerade erst ein paar Minuten vorher eingewechselt, hat dann eben die schöne Übersicht nach dem Pass von Amang und macht das Tor. Ist erstmal gut für Orange County, zeigt auch natürlich, dass sie noch durchaus Möglichkeiten haben, weiter zu punkten. Aber hat auch immer so Einzelaktionen und Geistesblitze dieser ganzen Spieler und keine wirklich kontinuierliche Leistung. So, was man halt sagen muss, ein netter Sieg, aber wirklich viel ist daraus jetzt auch nicht geworden.
Sehr schön zusammengefasst. Springen wir mal in die League One. Dort gab es im schönen Florida. Nee, nicht im schönen Florida. Shit, was ist über Florida? Ist Tennessee über Florida? I don't know. Egal. Auch dort gab es eine Partie, die durchaus interessant ist, weil ein Team 2 Tore geschossen hat, diese Partie aber nicht gewonnen hat. Ich spreche von One Knoxville, die zu Hause spielten und zu Gast die Richmond Kickers hatten. Und das eine Partie wurde, die, wie ich finde, durchaus interessant wurde. Auch wenn wir wieder sehr oft erleben mussten, dass der Ball viel zu sehr mit Schmackes aufs Tor geschossen wurde und wie immer der Ball übers Tor geht. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir das hier ansprechen müssen. Das ist eine immer wiederkehrende Geschichte. Wie fandst du denn die Partie?
Was früher mein Verteidigter mal den zweiten Pfosten gewesen ist, ist jetzt unser, warum zur Hölle können die nicht besser ziehen oder 2 Minuten länger warten mit dem Schießen? Das ist unser neuer Running Gag.
Die Frage ist ja auch, warum haben wir schon lange nicht mehr hören müssen, verteidigt doch mal den zweiten Pfosten. Verteidigen sie jetzt besser den zweiten Pfosten oder schießen sie einfach jedes Mal den Ball drüber und brauchen den zweiten Pfosten gar nicht mehr verteidigen?
Weil wir noch so gewohnt sind, dass bei Ecken ständig ein Kopfballtor fällt, dass uns das gar nicht mehr auffällt, ob da jetzt jemand den Pfosten verteidigt hat. Aber
ja, ist ein Punkt.
Ja, zur Partie. Knoxville spielt in ihrem Sondertrikot, das sie für den einheimischen Zoo haben. Denn dort werden rote Pandabären gezüchtet, diese kleinen putzigen Tierchen. Und dafür gab es ein Sondertrikot, was eben verkauft wird und deren Erlöse eben dafür auch gespendet werden. Und man könnte sagen, Knoxville sah rot in diesem Spiel, im guten wie im negativen Bereich, während Richmond, die ja sonst mal sehr gerne rot durch die Gegend laufen, sehr bleich wirkte phasenweise. Ja, in der 7. Minute gab es einen ersten Probeschuss aufs Tor von Sean Lewis von Knoxville. Aus spitzem Winkel gab es einen Schuss quasi in Richtung obere linke Ecke. Lewis holt noch die Patschehand raus und lenkt den Ball dann über die Latte, was dann allerdings auch zur Ecke führte.
Und diese Ecke führte zu einem Tor. War ganz klassisch. Ecke, Kopf und Tor.
Man könnte sagen, wir haben gerade drüber geredet, aber ich komme nicht drauf. Aber ja, Stichwort haben wir schon drüber geredet und zwar öfters. Es gibt da einen Deutschen in der US League One, über den wir zuletzt auch immer wieder gerne geredet haben. Und das ist auch jetzt der Fall, denn Adrian Billhardt, unser deutscher Mittelfeldspieler im Diensten von Richmond, hat das 2. Tor des Tages erzielt. Er bekommt den Ball und ja, schießt den Ball mit voller Wucht unten links rein. Sean Lewis kriegt den Ball zwar noch mit der Hand ran, kann ihn aber nicht abfälschen, so dass der Ball dann halt mit Wucht unten links reingeht. Lewis sieht ja nicht ganz glücklich aus, wird meines Wissens auch sogar als Eigentor gezählt. Und ja, unterm Strich die 2-0-Führung für die Jungs aus Richmond. Nicht ganz unverdient, ein schöner Schuss von Billhardt, aber Lewis sah auch ein bisschen unglücklich aus. Also entweder halten oder ja, reinlassen, aber quasi halten und reinlassen, ja, ein bisschen unglücklich.
Ist ehrlich gesagt auch ein bisschen bitter für Adrian Billhardt, dass sein Tor da nicht gewürdigt wird, weil, also der Ball ist halt so mit Schmackes auch aufs Tor geschossen und klar, unglücklich, dass er ihn nicht hält, aber das Tor hätte man eigentlich auch Billhardt geben können. Aber gut. Es fällt noch ein weiteres Tor. Und dieses Tor fällt für Knoxville, die den Anschlusstreffer zumindest nochmal versucht haben. Auch so ein paar Chancen immer wieder davor noch hatten, aber dann letztendlich in der 57. Minute das Tor machen konnten. Und also ich kann ja mal sagen, was ich notiert habe. 11 Meter nach Pferd im Strafraum, weil es gibt ein leichtes Gerangel im Strafraum um den Ball. Und der Verteidiger von Richmond fällt irgendwie so mehr oder weniger und steht dann, wie man quasi das Pferd als Figur, wenn man sie machen will, kennt. Also die Knie sind auf dem Rasen und die Hände sind auf dem Rasen und der Rücken ist gerade. Und sein Gegenspieler sieht das nicht, kann das nicht sehen, weil er mit dem Rücken zu ihm steht und fällt dadurch. Das passiert alles innerhalb von wenigen Sekunden. Und dadurch kann er natürlich nicht mehr an den Ball kommen. Das wird als Foul gewertet und deshalb als Elfmeter. Und der Ball ist drin.
Lustigerweise, ein Herzi Kieler hat das gemacht. Wenn wir nebenbei noch Pokale haben, die Jägermeister Cup heißen, immer wieder faszinierende Namensähnlichkeiten. Stichwort, ja, lustige und seltsame Sachen. Es gab da noch einen Platzverweis, den ich auch ein wenig kurios fand. Denn Vinyas von Richmond wurde vom Platz geschickt, weil er ein hohes Bein rausgelassen hat. Und das war jetzt kein Nigel de Jong WM 2010 Gedächtnistritt gegen die Brust, sondern quasi ja noch relativ auf Kniehöhe. Da er aber schon mit Gelb vorgewarnt war, hatte dafür die zweite gelbe Karte gekriegt und ist dann so in der 82. Minute vom Platz geschickt worden. Fand ich auch ein bisschen kurios. Weil wenn du sonst hohes Bein hast, ist mir irgendwas Dramatisches. Ein Tritt irgendwie in den Bauch, gegen die Brust, gegen den Kopf und das war eher so, hups, ich hab dich am Knie berührt. Ja, war ungünstig, aber jetzt bin ich auch schon wieder weg.
Ja, aber ich finde in dem Fall eine gelbe Karte durchaus berechtigt. Er zieht das Bein da hoch, geht da mit der offenen Sohle, so klar, er will an den Ball, aber er verpasst den Ball halt einfach und trifft seinen Gegenspieler. Könnte ihn theoretisch damit auch verletzen und dementsprechend ist da eine gelbe Karte in Ordnung. Dass er davor schon eine gelbe Karte bekommen hatte, ist halt sein Problem und dadurch darf er dann gehen. Er hätte auch anders in die Situation reingehen können, hat er nicht getan, von daher, also.
Ich auch, ich fand es nur trotzdem eine recht kuriose Szene.
Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann haben wir noch ein Spiel und die Vorschau fürs Wochenende. Also bis gleich.
Jetzt müssen deine Ideen nicht länger warten, denn jetzt können sie zum Leben erweckt werden. Dell Technologies verschiebt die Grenzen des Möglichen und erschafft neue Technologie, die deine Ideen voranbringt. Besuche dell.de und erfahre, wie du mit uns deine Ideen jetzt in die Tat umsetzen kannst. Welcome to Now.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Die wildeste Partie haben wir uns definitiv für den Schluss aufgehoben. Wir springen jetzt nach Chattanooga. Dort hausen die Roten Wölfe und die Roten Wölfe hatten die Eulen aus Omaha zu Gast, die Union Omaha. Man kann schon mal sagen, das war eine recht torreiche Partie. Durchaus interessant ist, weil Union Omaha hatte wenige Tage zuvor schon einmal gespielt. Die Partie hatten sie verloren gehabt mit, oh, ich glaube, es war 1-3 oder so. Während die Chattanooga Red Wolves ebenfalls am gleichen Tag ein Spiel gehabt hatten, was sie allerdings gewonnen hatten. Das heißt, die einen kommen ein bisschen wütend quasi zu diesem Spiel, weil sie zuletzt verloren hatten. Die anderen kommen natürlich auch motiviert mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu diesem Spiel, weil sie frisch gewonnen hatten. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt diese Partie? Was war denn dein Eindruck von dieser Partie? Außer, dass sie wild war.
Ich muss zugeben, es war so ein bisschen wieder das Übliche. Also stellenweise sehr kuriose Tore, durchaus gut geschaltete Momente. Aber auch da haben wir so manchmal so ein paar Keeper-Situationen, wo ich mir nicht so ganz sicher war, was ich davon halten soll. Und ich hatte ein bisschen Mitleid mit dem verlierenden Team, was kurz aussah, als könnte es nochmal das Spiel vielleicht sogar zum Ausgleich bringen, nur um dann nochmal spät wieder Gegentore zu fressen. Also ich fühle mich ein bisschen, mitleidig für das Verliererteam, was ich schon mal sagen kann, aus demselben Start kommt wie das Verliererteam aus dem Spiel von vorhin.
Wir springen mal in diese Partie. Es dauert 15 Minuten, bis das erste Tor fällt. Und in dem Fall ist es einfach ein sehr, sehr schnelles Spiel und ich finde, das ist sehr gut gemacht. Sie machen so eine Art, erstmal aus dem Strafraum heraus, eine Art One-Touch. Ganz schnelle Pässe, wirklich nur eine Berührung, ganz klassisch wie beim One-Touch halt. Und der Ball befindet sich zu dem Zeitpunkt im Mittelfeld. Und von dort aus wird er dann einfach sehr schnell nach vorne gepasst. Und mit Sicherheit haben sie die Situation sehr oft eintrainiert, weil der Ball punktuell beim Mitspieler landet und dieser dann sehr viel leichter, ich glaube, da war nicht mal mehr ein Verteidiger wirklich dran, dann den Ball zu nehmen und das Tor zu machen. Also die ganze Situation war sehr, sehr gut aufgebaut von Union Omaha und war schnell, clever und präzise gespielt.
Gehe ich mit, war ein schönes Tor, wie ich finde. Das nächste Tor war doch ein wenig unspektakulärer, denn es war der Ausgleich für die Jungs aus Chattanooga. Hier war es quasi die zweite Chance, die sich zurückerobert worden ist. Waters kriegt den Ball, nachdem quasi ein hoher Ball, der sonst an den linken Pfosten gewesen wäre, zu ihm in die Mitte geköpft wurde, sodass er dann vor dem leeren Tor quasi alleine stand und nicht mehr viel machen musste, außer ihn einzuschieben. Und da war das Tor doch eher unspektakulär, aber ich fand es sehr gut, wie Chattanooga die eigentlich zuerst vergebene Chance nochmal genutzt hat, um dann direkt danach die zweite nachzulegen, anstatt quasi erstmal irgendwie auf Ecke zu plärren oder ähnliches. Einfach versuchen, die Gelegenheit auszubügeln und hat sich ja in dem Fall gelohnt. Das fand ich lobenswert.
Es fällt ein weiteres Tor in der 29. Minute. Dieses Tor ist ein klassisches Ecke, dann wird irgendwer irgendwie berührt, beziehungsweise er berührt irgendwie den Ball und der Ball landet im Tor. Der Torschütze in dem Fall ist Malone, aber es ist quasi einfach nur ein riesiger Haufen, der da steht und er ist letztendlich derjenige, der irgendwie diesen Ball bekommt und irgendwie ins Tor macht.
Man muss ja auch mal richtig stehen können, das ist auch eine Kunst.
Zum Beispiel am zweiten Pfosten ist mal eine gute Idee.
Aber Stichwort richtig stehen, das war wenige Minuten später auch der Fall, denn in der 32. Minute gab es einen Freistoß für Omaha. Auch hier eigentlich kein Winkel, wo man sagen würde, da schießt man direkt drauf. Es war links vom linken Strafraumrand, quasi schon eher Richtung Ecke, Eckfahne, als quasi Richtung Mitte. Gallardo hat den Ball. Die Abwehr stellt natürlich ihre übliche Mauer auf. Üblicherweise wird man jetzt versuchen, eine Flanke draus zu schlagen oder den Ball eben in die rechte obere Ecke zu nageln. Stattdessen nimmt er Anlauf und haut den Ball flach unten rechts rein. Keiner hat so wirklich damit gerechnet, dass er es quasi direkt versucht. Und daher hat auch keiner wirklich verteidigt. Und damit ging der direkte Freistoß von Gallardo rein und damit die erhöhte Führung für die Gäste zum 3-1.
Es folgt ein weiteres Tor, in der 88. Minute allerdings erst. Dazwischen Ja, beide Teams haben so ihre Chancen, beide Teams haben so ihre Momente. Aber ich fand so was wirklich Krasses war nicht dabei. Oder hattest du noch was?
Nee, wirklich wild wurde es erst zum Ende.
Und fangen wir mal mit diesem Tor an. Und ich bitte schon jetzt um Entschuldigung für dieses Wortspiel. Aber sorry, das muss jetzt sein. Wir sind in der 88. Minute. Es wird ein langer Ball nach vorne gepasst. Auf einen Spieler, der Marsch heißt. Und Marsch marschiert natürlich zum Tor und macht das Tor.
Ich muss sagen, auf der nach oben offenen Vincent-Gedächtnisskala war das gar nicht mal so schlecht.
Sehr gut. Ich hatte sogar notiert, dass er Marsch marschiert schnell.
In der 94. Minute gab es eine kurze Konga-Linie. Denn der gute Konga rennt mit dem Ball in Richtung Strafraum. Von seinen Gegnern von Chattanooga überhaupt nicht daran gehindert, in den Strafraum zu kommen. Er nimmt den Ball, haut ihn mit ordentlich Wucht unten links rein. TJ Bush im Tor von Chattanooga kann da gar nichts machen. Womit also die kurze Hoffnung in den Herzen der Jungs aus Tennessee gerade mal 6 Minuten gehalten hat.
Man muss dazu aber auch sagen, dass Kogel natürlich tanzt wie ein brasilianischer Tänzer. Also das sieht schon sehr nett aus. Auch wenn natürlich seine Gegner wirklich nicht wirklich was machen. Es gibt ein weiteres Tor in der 97. Minute. Die Partie hatte, glaube ich, 12 Minuten Nachspielzeit letztendlich. Und in dem Fall ist es wieder, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte Chattanooga einfach schon Feierabend gemacht und gar nicht mehr so viel Lust, weil für Union Omaha ist es sehr leicht gemacht. Sie können den Ball über mehrere Stationen im und am Strafraum herumpassen und letztendlich wird der Spieler angepasst, der am Strafraumrand steht und alle Zeit der Welt bekommt. Da geht kein Gegner mehr ran, da stellt sich kein Gegner in den Weg. Er kann den Ball in Ruhe annehmen, kann nochmal nach oben schauen, sieht, oben rechts ist frei und das Tor machen, sodass es dann am Ende 2-5 steht, was auch das Endergebnis ist.
Ich frage mich ja, wie die beiden Teams aus Tennessee sich jetzt fühlen. Also bei beiden läuft es ja nicht wirklich gut. Bei beiden, ja, denkt man immer wieder, vielleicht wird es ja doch noch mal was werden diese Saison. Gibt es quasi nicht nur im Derby, wenn man sich gegenseitig besiegt, gibt es das auch im negativen Bereich? So nach dem Motto, hey, wir sind nicht das schlechteste Team aus Tennessee? Dass man sich quasi die goldene Himbeere überreicht, wenn man feststellt, man hat aufgrund der Tordifferenz quasi den Rivalen überholt. Sollten wir einführen, finde ich. Die goldene Himbeere für Teams, die irgendwie zu doof sind zu gewinnen, aber immerhin besser sind als ihre In-State-Rivals.
Vielleicht nehmen wir da am besten irgendwie die goldene Latte oder so. Weil in der Regel sind das ja die Teams, die dazu neigen, den Ball sehr kraftvoll aufs Tor zu schießen und dann der Ball ganz überraschenderweise, weil es ja noch nie vorgekommen ist, weit überm Tor landet. Aber gut. Springen wir mal ins kommende Wochenende. Gibt es eine oder mehrere Partien, die du empfehlen würdest?
Ja, mehrere. Und das macht es mir schwierig, weil ich dir nichts klauen will, aber ahne, dass ich es tun werde. Und da ich das tun werde, mache ich es auch gleich. 1.30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Traditions-Top-Duell im Osten, der USA Championship. Tampa Bay trifft auf die Jungs aus Louisville. Beide Teams in den letzten Jahren immer irgendeiner von beiden mit im Conference-Finale vertreten. Beides Top-Teams seit Jahren auf hohem Qualitätslevel. Ich glaube, die Partie wird sehr unterhaltsam. Denn Tampa hat es immerhin geschafft, Sacramento zu besiegen, die als letztes Team noch unbesiegt war. Louisville macht das, was sie immer machen, extrem guten Fußball spielen. Ich glaube, das wird eine schöne Partie werden. Vielleicht jetzt nicht zwingend für die Verteidiger, aber es dürfte einige Tore geben. Und das verspricht ja schon mal einiges.
Hast du eine weitere Empfehlung in der Championship?
Ja, tatsächlich. Und zwar die Partie zwischen Memphis und zwischen New Mexico. Memphis spielt derzeit gar nicht mal so schlecht. Die haben mit ihrem Brasilianer, könnte man sagen, ich glaube Quartett sogar inzwischen, einige talentierte Jungs, die da wirklich immer für Furore sorgen. Also Marlon Santos oder Bruno Lapa zum Beispiel. Mit Tyler Derrick haben sie endlich mal einen richtigen Torhüter da hinten, der nicht zufälligerweise Hamid oder Howard heißt. Und man trifft auf New Mexico, die halt aktuell der Tabellenführer sind, die auch ansehnlichen Fußball spielen. die aber auch ein bisschen im Schlingern geraten sind. Die haben es geschafft, zwei Elfmeter zu verkacken im Spiel gegen Monterey und das noch zu verlieren, das Spiel, und gegen Hartford sich zum 1-0 zu duseln. Das heißt, es wird eine sehr spannende Partie, denn möglicherweise, ja, verliert New Mexico die Tabellenführung wieder.
Für mich gibt es im Osten noch eine Partie, die ich interessant finde. Das ist keine reine Ostpartie, sondern quasi eine Ost-West-Partie. Nämlich Indy 11, die bis dato eine ziemlich gute Saison spielen und aktuell auf Platz 3 der Eastern Conference empfangen, während sie zu Hause spielen, San Antonio. Und San Antonio hat ja so eine richtige Wegwerfsaison, kann man es eigentlich schon fast sagen. Das passt von vorne bis hinten nicht, vor allem nicht, wenn man betrachtet, wie stark sie sonst eigentlich immer waren. Und aktuell sind sie auf Platz 8 der Western Conference. Jetzt müssen sie dann auch noch auswärts spielen. Und trotzdem, die Punkte brauchen sie dringend, weil auch die Plätze hinter ihnen alle sehr, sehr dicht dran sind. Und jeder Punktverlust jetzt umso schwieriger wird. Und man möchte natürlich irgendwann auch mal in die Playoffs wiederkommen.
Wenn ich noch kurz anfügen darf daran. San Antonio hat aktuell extrem viele Verletzte und auch noch Spieler, die gerade noch auf Länderspielreise waren. Beide Mannschaften spielten vor kurzem erst gegeneinander und da hat Indy San Antonio aus dem Pokal geworfen, weil San Antonio zwar ja optisch da war, inhaltlich aber nicht mitgespielt hat. Und Indy hat, seitdem bekannt geworden ist, dass die MLS nach Indianapolis kommen will, jedes Spiel gewonnen. Also ist es durchaus möglich, dass wir ein schönes Schützenfest sehen werden. Und ich bin sehr gespannt, wie die sonst selbsternannten Titelanwärter reagieren würden, wenn sie einen Playoff-Platz Stand jetzt verpassen würden.
Hast du in der Championship noch eins?
Nö, das wäre so meine grobe Übersicht für die spannendsten Spiele.
Dann werfen wir doch mal einen Blick in die League One. Ja, Forward Madison spielt zu Hause gegen Tormenta. Das könnte deshalb interessant sein. Beide Teams, Forward Madison aktuell auf Platz 3, Tormenta aktuell auf Platz 5, haben recht durchwachsene Saisons bis dato. Forward Madison beispielsweise hat bisher 4 Spiele gewonnen, aber auch 3 unentschieden, während Tormenta 3 Spiele gewonnen hat, 2 unentschieden und 4 Niederlagen. Ich habe so eine gewisse Tendenz, wer diese Partie gewinnen könnte. Allerdings könnte ich auch überrascht werden.
Es gibt noch eine Partie, die ich empfehlen möchte, für die ihr entweder eine Zeitreise braucht, um sie live zu sehen, oder ihr müsst euch mit dem Re-Live begnügen. Denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also quasi heute Nacht, wird die Partie zwischen Spokane und Omaha stattfinden. Und Spokane spielt ja bisher eine echt ziemlich starke Saison, dafür, dass sie jetzt ihre erste Saison überhaupt haben. Omaha als ehemaliger Meister und gerade eben von uns besprochen, auch in Torlaune. Ich glaube, das wird auch eine spannende Partie. Und auch wenn es dann für euch schon quasi passiert ist, auch eine gute Partie, um sich die im Real Life nochmal anzugucken, wenn man jetzt nicht beim Nachmittagskaffee zum die 100. Telenovela gucken will. Guckt auch ein bisschen USL. Ist kostenlos auf YouTube. Müsst ihr nicht mal eure Rundfunkgebühren dafür bezahlen.
Und außerdem könnt ihr da auch den Jägermeister Cup sehen, der hier ebenfalls von der USL aktuell ausgerichtet wird und immer wieder mal Spieltage hat. Hast du ansonsten noch Spiele oder Anmerkungen?
Nö, nicht wirklich. Außer, dass es mir eine große Freude war, dich wieder mit dabei zu haben, denn so ein Doppelpodcast, den man plötzlich alleine machen muss, ist zwar technisch deutlich schneller zu bearbeiten, aber irgendwie auch sehr komisch, wenn die Anne fehlt. Und daher, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist und wir gemeinsam über die USL quatschen konnten. Und ich glaube, das Hartford-Übergewicht in den Themen hat dir auch ganz gut getan.
So ist es, genau. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ihr kennt es bereits, wir haben es gerade eben auch schon einmal angedeutet, ihr könnt alle USL-Spieler auf YouTube sehen und uns könnt ihr gerne auch Feedback geben. Das könnt ihr auf Twitter machen unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder frisch zurück und schauen dann mal, was es für neue Skandale, Interviews und vor allem Spiele gab. Bis dahin, viel Spaß bei den Spielen und Ja, EM ist auch ganz nebenbei, aber USL ist wichtiger.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.